Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Ich grüße euch recht herzlich, liebe Geschwister, liebe Gäste der Gemeinde, liebe Freunde. Ja, es ist ein besonderer Text, den wir heute lesen, in meinen Augen ein besonderer Text, ein gewaltiger Text, einer der gewaltigsten, nach meiner Meinung, der in der Bibel im Neuen Testament steht, in Philipper 2, die Verse 1 bis 11. Ich werde die Verse einmal lesen und wir können mitlesen hier an der Leinwand. Nicht wahr? Es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Nun, macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder soll auch auf das Wohl des anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Denn ihr sollt gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, sah darin nicht etwas, was es unbedingt festzuhalten galt. Im Gegenteil. Er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden einmal alle vor ihm auf die Knie fallen, alle im Himmel, auf der Erde und die, die unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit dem Vater die Ehre geben. Ich möchte noch mal kurz beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass wir dein Wort haben, dein lebendiges Wort, das zu uns spricht. Und jetzt bitte ich dich, Herr, dass du mir Gnade schenkst, dein gutes, heiliges Wort richtig auszulegen zu deiner Ehre und zum Segen für die Zuhörer. Amen. Der heruntergekommene Christus, seine Gesinnung. Wir werden kurz den Text im Überblick uns anschauen. Drei Elemente finden wir in Versen 1 bis 4. Gott fordert uns zu einem Leben in Liebe und Demut heraus. Und dann in den Versen 6 bis 11, wie wir gelesen haben, Gott zeigt uns an seinem Sohn das vollkommenste Beispiel von Liebe und Demut. Ja, und dann noch mittendrin dieser Vers 5. Die unglaubliche Herausforderung, ich habe es so formuliert, der absolute Knaller. Wir sollen ebenso gesinnt sein, wie Jesus gesinnt war und ist, nämlich voller Liebe und Demut. Wir haben vorhin so ein schönes Zeugnis von Geta gehört. Ich habe mich auch erinnert an die Zeit, bevor ich zu Jesus Christus kam und dann, als ich Christen kennengelernt habe und eine Gemeinde kennengelernt habe. bevor ich Jesus kennenlernte, wenn da jemand zu mir gesagt hätte, hör mal, du musst demütig sein, du musst deine Ziele und deine Wünsche zurücknehmen, sie unterordnen, dann hätte ich gesagt, hör mal, du spinnst. Dann kann ich mich ja gleich ganz aufgeben. Aber ich bin doch ich. Ich lebe doch für meine Wünsche. Ich lebe doch, dass ich die Ziele erreiche in meinem Leben. Ich lebe doch dafür, dass es mir gut geht. Für meinen Spaß. Ja, das war das Höchste damals noch. War ich noch unter 25. Aber ich war nicht glücklich. Tief in meinem Inneren, da ahnte ich, dass es noch etwas Entscheidendes geben muss im Leben, das ich noch nicht kenne. Und dann habe ich es kennengelernt dadurch, dass mir Christen begegnet sind und dass ich ihre Gemeinde kennengelernt habe. Und da merkte ich, die haben ja eine ganz andere Lebenseinstellung. Das war mir ja total fremd. Aber es tat mir so wohl. Da hätte ich mitsingen können, wenn ich das Lied schon gekannt hätte. Mir ist wohl in dem Herrn, auch wenn ich noch gar keine Ahnung hatte damals, was das bedeutet. Wir schauen jetzt wieder in unseren Text hinein. Vers 1 und Vers 2 kann ich mir eigentlich die Auslegung ersparen. Das haben wir gerade gehört von Gether. Die Feststellung, eine Gemeinde zu haben, so wie es die Gemeinde in Philippi war, wo Paulus sagt, also bei euch in der Gemeinde, das ist richtig gut, da gibt es tätige Liebe, da gibt es durch von Jesus Christus und dem Heiligen Geist gewirkte Ermutigung, Trost, Einheit, liebevoller Umgang miteinander durch Mitgefühl und Herzlichkeit. Ja, und ich darf sagen, auch hier, nicht vollkommen, aber auch hier, auch meine Familie und ich, wir haben es auch schon erfahren, was es heißt, durchgetragen zu werden im Gebet. Das ist so gut. Und jetzt sagt Paulus dann im zweiten Vers, beziehungsweise Gott sagt es eigentlich durch den Paulus, es gibt noch eine Steigerung. Und dazu ermutigt er die Gemeinde. Und er sagt mit anderen Worten, steht zusammen und seid ganz fest konzentriert auf ein bestimmtes Ziel, nämlich auf das Ziel Jesus Christus. Haltet Kontakt zu ihm und dann wird seine Liebe auch erfahrbar werden mitten unter euch. Wieder kurz zurückgeblickt, ich lernte da die Christen und die Gemeinde kennen und es tat mir so gut. Und wisst ihr, was mir besonders gut getan hat, was mich verwundert hat? Ich war ja vorher einer, der musste ja dauernd Leistung bringen im Beruf. Ich war stolz auf meine Überstunden. Ja, ich wollte mich verwirklichen. Und ich musste viel leisten. Und ich war ganz scharf auf Anerkennung durch andere Menschen. Das ist ja auch gut. Aber es war eigentlich mein Lebensinhalt. Ich musste etwas tun, damit andere sagen, gut gemacht, sehr gut. Und wenn jemand mich mal kritisierte, dann merkte ich, das geht ja gleich an die Substanz, der stellt ja mich als Person in Frage, das ist ja mein Feind. Konnte mit Kritik nicht umgehen. Aber dort in der Gemeinde, noch ehe ich den Mund aufmachte und den Leuten erklären konnte, wer ich bin, was ich schon alles kann und wie viele Länder ich schon gesehen habe und dies und das, noch bevor ich das erzählt habe, haben die mir schon das Gefühl gegeben, hör mal, du bist hier wertgeachtet. Wir haben dich lieb. Hör mal, hier bei uns bist du zu Hause. Boah, und das hat mich umgeworfen. Also von den Predigten habe ich die ersten Wochen überhaupt oder fast nichts verstanden. Aber ich habe eine Entscheidung getroffen. Hier bleibst du. Hier bin ich zu Hause. Und ich will diesen Jesus, von dem die Christen erzählen, dass sie ihn so lieb haben, dass sie ihm nachfolgen, den will ich auch kennenlernen. Und dieses Buch, in dem sie da immer lesen, die Bibel. Ja, um es kurz zu machen, nach meiner Glaubensentscheidung für Jesus Christus, die dann auch bald folgte, dass ich also ganz bewusst mein Leben Jesus Christus anvertraut habe und er dann auch in mein Leben getreten ist und mich angefangen hat zu verändern, da habe ich schon kurze Zeit später einen ziemlichen Dämpfer erlebt. Und ihr werdet es nicht glauben, wo ich den Dämpfer erlebt habe, in der ersten Gemeindestunde, die ich miterlebt habe. Dieselben Geschwister, die mir so liebevoll begegnet sind, die haben plötzlich sich in der Wolle gehabt. Und da ging es ja eigentlich nur um ein paar organisatorische Geschichten. Und es wurden verletzende Bemerkungen gemacht, hochrote Köpfe. Und ich saß da und konnte es nicht verstehen. Ich konnte es nicht verstehen und ich habe eine Christin, die auch gerade zum Glauben gekommen war, gesehen, wie sie aufstand und rausging. Ich konnte die gut verstehen, ich habe mich nur nicht getraut, aufzustehen, weil ich ziemlich vorne saß. Und später erfuhr ich dann aber durch das Lesen in der Bibel und durch die Gespräche, durch Hauskreise, ich erfuhr, wir müssen ja alle noch lernen. Auch die, die schon lange dabei sind, müssen noch lernen. Und zwar die Liebe und die Demut von Jesus Christus. Das funktioniert ja nicht automatisch mit der Bekehrung. Ein ganzes Leben lang üben. Und dann gibt es Versagen. Und dann muss man sich gegenseitig wieder um Vergebung bitten. Aber darf wieder neu anfangen. Ja. Die Bibel spricht hier von den Dingen, die unsere Feinde sind, die Feinde von Gemeinde und Gemeinschaft sind. Tut nichts aus Selbstsucht. Ich habe hier 2, 3 Verse habe ich aus der Schlachter 2000 genommen, die das hier noch ein bisschen drastischer ausdrückt. Selbstsucht und Überheblichkeit. Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz. Da sollen wir nichts aus diesen Motiven heraus tun, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder soll auch auf das Wohl des anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das Wohlergehen und die Interessen meines Bruders, meiner Schwester, meines Mitmenschen soll ich höher achten als meine. Das ist eine Herausforderung. Das ist ja ein Maßstab, der ist auch eigentlich zu verzweifeln, wenn nicht Gott das gesagt hätte. Und Gott sagt nicht irgendetwas, was ich nicht kann oder was ich nicht lernen kann. Also, und jetzt kommt dann dieser Vers, dieser gewaltige, atemberaubende Vers. Denn ihr sollt wie gesinnt sein? Ihr sollt so gesinnt sein, wie es Jesus Christus, oder hier steht Christus Jesus, es auch war. Mann, ist das ein Maßstab. Seine Gesinnung soll zu meiner Gesinnung werden. Wer ist er, der vollkommene Gott? Und wer bin ich? Ein Mensch, der oft versagt. Und doch steht dieses Wort da. Da komme ich nicht drum herum. Da kann ich nicht einfach sagen, naja, das muss man vielleicht so verstehen oder so, das steht da. Ich soll es tun. Ja, ich kann es aber nicht. Ich kann es noch nicht. Manchmal kann ich es, manchmal nicht. Wie können wir in unserer menschlichen Unvollkommenheit und Schwachheit überhaupt so gesinnt sein wie Jesus Christus? Ist das eine Illusion? Und an dieser Stelle muss ich einen kleinen Einschub machen. Eine ganz wichtige Wahrheit, nur mit dieser wichtigen Wahrheit in Kombination dann mit diesem Vers kann es überhaupt funktionieren. Wenn nicht, dann verzweifeln wir, weil wir sagen, das schaffen wir nicht. Und dann driften wir ab und sagen, komm, nee, ich habe es ja versucht, aber es geht nicht doch. Das Neue Testament zeigt uns eine wichtige Wahrheit über unser Christsein, nämlich, dass der diese Gesinnung hat, in seiner ganzen Fülle in mir wohnt. In dem Christus, in dem, der sich für Christus entschieden hat, in mir, in dem Christen. Er wohnt in uns. Wenn wir das nicht glauben oder nicht verstehen oder links liegen lassen, dann werden wir keine Chance haben. Dann werden wir bei der ersten Herausforderung kapitulieren und sagen, nee, das geht doch gar nicht. Wenn da nicht eine Kraft ist, man kann diese Kraft auch nennen, die Kraft des Heiligen Geistes. Paulus sagt es an manchen Stellen, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ich lebe aber nicht ich, sondern Christus lebt in mir und das ist meine Chance. Dann kann ich es wagen. Die Gesinnung seiner Kraft und seiner Liebe ist in mir. Und dann wird die ganze Sache, die die Bibel an Forderung an uns Christen stellt, als Leitplanke, wird dann nicht mehr zu einer Überforderung. Dann geht es nicht mehr darum, um die Frage, ob ich das kann, sondern dann geht es letztlich nur noch um die Frage, ob ich das will. Ob ich das will. Es ist gut, wenn man ehrlich zu sich selbst ist. Ich lerne das, ehrlich zu mir selbst sein. Und ich muss gestehen, dass bei manchen Dingen, wo ich sage, das kann ich einfach vielleicht noch nicht oder ich kann es nicht, ich will es gar nicht. Ich will es nicht. Ich will in einem Streitgespräch nicht als derjenige dastehen, der nachgibt. Wo bleibe ich denn dann? Ich bin doch auch jemand. Ich muss doch gewinnen. Wir sollen so gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war. Und jetzt wollen wir zusammen hinabsteigen mit dem heruntergekommenen Christus. Und bevor wir herabsteigen, wollen wir erkennen im Vers 6, er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, sah darin nicht etwas, was es unbedingt festzuhalten galt. Wer ist denn dieser Jesus Christus? Dieser Jesus Christus ist vollkommener, ewiger Gott, genauso wie der Vater, genauso wie der Heilige Geist. Er ist deckungsgleich mit Gott. Er steht auf einer Stufe mit Gott und die Bibel bezeugt, dass Jesus Christus genauso wie Gott, der Vater, Schöpfer ist. Er ist genau wie der Vater Herr. Er ist genau wie der Vater König. Im Alten Testament, in Jesaja, Propheten Jesaja Kapitel 6, da darf der Prophet einmal einen Blick in den Himmel tun, auch nur ganz kurz. Und er sah dort den Herrn auf einem erhabenen Thron sitzen. So beschreibt er das. Und dass die Engel ihn anbeten und preisen, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Der Herr der Herrscharen, das ist der Name des ewigen und einzig wahren Gottes. Jahwe Zebaoth. Jesaja fällt vor ihm nieder, bekennt seine Sündhaftigkeit vor dem heiligen Gott und sagt, wehe mir, ich vergehe, denn meine Augen haben den König, Jahwe Zebaoth, gesehen. Und jetzt kommt's. Im Johannesevangelium, Kapitel 12, erklärt uns Gottes Wort, wen Jesaja gesehen hat, nämlich Christus und seine Herrlichkeit. Merken wir etwas? Gott, Christus, das ist deckungsgleich. So wie ich an Gott glaube, so glaube ich an Christus. Das ist nicht irgendein fremder Gott, den wir irgendwo im Alten Testament vergraben und bloß nicht irgendwo hervorholen. Es ist der lebendige Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Im Neuen Testament ist der Name dieses Gottes Jesus Christus. Das gilt es zu bedenken, wer er war, der jetzt auf die Leiter gestiegen ist, um nicht noch höher zu steigen, das war nicht möglich, sondern herabzusteigen. Er hat losgelassen. Er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Er verließ da oben den Himmel und dann war er nicht mehr im Himmel. Ja, Moment, wo ist er denn jetzt? Und jetzt schreit ein kleines Baby in einem Stall in Bethlehem, im Land Juda, schreit ein neugeborenes Baby. Das ist, oh. Das war nicht geplant. Ne? Könnte man ja auch, aber nee. Jetzt sind wir wieder alle wach. Er hat den Himmel verlassen und er kam als Baby zur Welt. Er wurde ein Mensch wie du und ich. Er hat seine Privilegien freiwillig abgelegt, Vers 7. Er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf unsere Stufe, wurde ein Mensch. Er hätte ja auch als König kommen können, ist er nicht, als menschlicher König in Prunk und materiellem Reichtum. Aber er wurde ganz, ganz arm, ein ganz gewöhnlicher Mensch. Der hatte niemals Taschengeld, hatte nichts, hatte keine eigene Wohnung, kein eigenes Haus. Er wurde von Freunden versorgt und er konnte mitfühlen, wenn jemand traurig war, wenn jemand Sehnsucht hat, wenn jemand Angst hat. Alles das hat er mitgemacht in seinem Leben. Er war verfolgt, gleich nachdem er als Baby hier ankam, ging der Stress los. Er konnte aber als Sohn Gottes auch herrliche Wunder tun. Ja, davon lesen wir auch. Aber er hat sie nie für sich selbst getan, damit er irgendwo einen Vorteil bekommt. Er hat sie für die anderen getan, weil er sich erbarmt hat über die, die Angst hatten, die Sorgen hatten, die krank waren. Und zur Ehre des Vaters und auch dafür, damit andere erkennen konnten, wer er eigentlich ist, nämlich kein gewöhnlicher Mensch, sondern der Sohn Gottes. Ja, und darum kann er auch mit unseren Sorgen und Ängsten etwas machen. Wir dürfen da zu ihm kommen. Ein Vers, der mir so wichtig ist, den habe ich in der NGÜ zum ersten Mal so gelesen, finde ich super, wie das formuliert ist. Kommt her zu mir, sagt dieser Jesus Christus zu jedem Einzelnen von uns. Ihr alle, die ihr euch plagt, kenne ich. Und von eurer Last fast erdrückt werdet, kenne ich. Ich werde sie euch abnehmen. Das sagt der große, lebendige Gott, der sich so niedrig gemacht hat und sagt, ja, aber du musst kommen. Du musst herkommen zu mir. Lauf doch nicht mit der Last dauernd rum. Dauernd mit den Dingen, die dich so niederdrücken und so traurig machen und Angst machen und all diese Sachen. Ja, funktioniert denn das? Ist das jetzt wieder nur so dahergeredet? Es funktioniert wirklich. Es funktioniert. Gerade in der Zeit, als ich die Predigt vorbereitet habe, da kam es zu einer Situation, da fühlte ich mich von jemandem ungerecht behandelt. Die Person, die hat das gar nicht mitgekriegt. In mir war alles bereit zum Protest, zur Verteidigung meines angeknacksten Egos. Und dann habe ich so im Herzen gebetet, Herr, hilf mir, dass ich jetzt den Mund halte und dass ich nicht eine Salve loslasse. Ich zog mich zurück, war dankbar, dass ich den Mund nicht aufgemacht habe, aber es kochte immer noch in mir. Da war immer noch dieses, oh, ja, aber und, oh, ja, ich bin jetzt verletzt und oh, das ist schlimm und Selbstmitleid. Ja, und dann las ich wieder hier, was der Herr Jesus getan hat. Mann, der hat sich ja nicht nur mal so gerade ein bisschen verletzen lassen. Das ging ja bei ihm viel, viel weiter. Und als ich das so las und dann betete, und ich kann das einfach so sagen, ich war ganz allein, ich bin auf die Knie gegangen und habe angefangen, den Herrn zu loben und zu preisen. Und dann war das weg, dann war das wirklich weg. Und heute, wenn ich versuche, mich zu erinnern, was war denn das, was mich so gepiekt hat, wenn ich lang genug nachdenken würde, würde ich es wieder irgendwo finden, aber ich weiß es gar nicht mehr. Es war wirklich weg. Ich brauchte nicht mehr brummelig sein, sondern ich war richtig fröhlich und konnte den Herrn anbeten und ihm Danke sagen. Ja, es ist gut, zu ihm zu kommen. Wieso braucht es manchmal so lange, bis wir kommen und so viel Schaden entsteht? Ja, Vers 8, aber er erniedrigte sich ja noch mehr. Also nicht nur, dass er sich auspeitschen ließ, nicht nur, dass er sich beleidigen ließ, nicht nur, dass er verfolgt wurde. Er wurde angeklagt, vor Gericht gestellt. Man bezichtigte ihn einer Tat, die er nie begangen hat. Er war völlig schuldlos. Er hat sich aber keinen Anwalt genommen, er verteidigte sie nicht, er sagte nicht, aber ich muss hier zum Recht kommen und wenn das nicht ist, dann bleibe ich so lange heute Nacht auf und dann und dieses und das und jenes. Nein, 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 nein. Er hat es ertragen. Das kann ich nicht, aber er kann es und das ist meine Hoffnung, dass er es in mir kann und mich lehrt. Das ist meine Hoffnung. Er hat sich hinrichten lassen. Man hat ihn vorher verhöhnt, angespien, ausgepeitscht, misshandelt. Er hat sich nicht gewehrt. Die Menschen, die er geschaffen hatte, die er liebte, machten ihn fertig und er ließ es geschehen. Jesus Christus starb wie ein Schwerverbrecher am Kreuz. Das Kreuz war damals im Römischen Reich die höchstmögliche, die größtmögliche Strafe, die man nur an ganz, ganz, ganz schlimmen Verbrechern vollzog. Die größtmögliche Demütigung, die größtmögliche Schande, die man auf sich nehmen konnte, wenn man dort wie Jesus Christus nackt, blutig geschlagen am Kreuz hing, umringt von Gaffern, von Spöttern. Er rang nach Luft, Todesqualen machten ihn fertig und dann starb er. Und das alles ließ Jesus Christus in seiner demütigen Gesinnung und im Gehorsam zu seinem Vater und aus seiner unbeschreiblichen Liebe zu uns geschehen. Er hat ja uns im Auge gehabt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen ja gar nicht, was sie tun. Er starb dort am Kreuz, war für kurze Zeit getrennt von Gott wegen unserer Sünden. Er schrie fürchterlich am Kreuz, bevor er starb. Es war für ihn die Hölle, die er uns durch sein Opfer ersparen möchte. Seine Selbsterniedrigung bis hin zum Todeskreuz spiegelt seine Gesinnung wider. So sehr hat Gott, so sehr hat Jesus Christus uns lieb, so sehr. Es gibt kein höheres Beispiel für Liebe oder für Demut. Er hat es für sich gepachtet und das ist das Allerhöchste. Und er möchte uns Zeugnis, er möchte uns daran teilhaben lassen. Ganz kurz ein kleines Zeugnis noch. Ich möchte ein Buch vorstellen, das heißt 40 Tage Liebe wagen. Es ist eine Anleitung, dass das Unmögliche in unserem Leben geschehen kann, dass wir die Gesinnung Jesu Christi lernen können, auszuleben, weil er ja in uns ist. Veit Glasberg hat vor einigen Wochen in einer Predigt auf einen Film hingewiesen, auf eine DVD, Fireproof, da wo es auch um ein Ehepaar geht, das sich wegen ihrer Karriere auseinandergelebt haben. Ganz schlimm. Zeit reicht nicht, um das zu beschreiben. Und dann kommt dieses Buch ins Spiel. Dieses Buch gibt es wirklich. Eine Anleitung, wie man in 40 darauf folgenden Tagen die Gesinnung Jesu Christi lernen kann. Fängt ganz einfach an. Immer eine kleine Andacht und dann kommt eine Aufgabe. Am ersten Tag heißt es nur, in Anführungszeichen, nimm dir vor, deinem Partner oder deinem Arbeitskollegen, ist ja egal wem, einmal einen Tag lang absolut nichts Negatives zu sagen. Und solltest du in Versuchung kommen, entscheide dich dafür, gar nichts zu sagen. So, ist ja eigentlich ganz einfach, könnte man denken. Und dann geht das so weiter. Und der dieses Buch da durchgearbeitet hat in diesem Film, der kommt irgendwann an den Punkt und sagt, das schaffe ich nicht. Ist doch Irrsinn. Ich investiere Liebe. Ich mache ein Mittagessen. Ich bringe Blumen mit und dies und dies. Und der andere macht einfach so. Hör mal, da bin ich doch blöd, wenn ich da weitermache. Da mache ich mich doch lächerlich. Die Bibel sagt, nein, du machst dich nicht lächerlich. Du machst dich höchstens so lächerlich wie Jesus Christus am Kreuz. Und diese Frucht, diese Saat der Liebe konsequent ausgeführt, können wir sowieso nur, wenn wir in enger Verbindung mit Jesus Christus stehen. Sonst machen wir schlapp, sonst geht das nicht, sonst kommt auch das Alte wieder durch. Ich empfehle das Buch auch im Rahmen meiner Seelsorgearbeit und es sind schon Menschen, die Zeugnis geben, die sagen, boah, ich habe gedacht, ich schaffe das nicht. Und doch, es geht und es geschieht Veränderung, aber nur durch Jesus Christus, der in uns Dinge bewirken kann, die wir von uns aus nicht können. Deshalb, weil Jesus Christus das vollbracht hat bis zum Tod am Kreuz, deshalb hat Gott ihm auch einen so unvergleichlich herrlichen Namen gegeben. Er hat ihn erhöht und ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutsamer ist als jeder andere Name. Am Ende stand bei Jesus Christus seiner Erniedrigung, er stand nicht als Verlierer da. Und das ist wichtig auch für uns. Wir haben oft das Gefühl, wenn wir Liebe üben, wenn wir demütig sind, dass wir Verlierer sind, dass wir Loser sind, dass wir uns lächerlich machen. Das stimmt nicht. Das stimmt einfach nicht. Sondern es gibt eine Frucht, die schon Jesus Christus erlebt hat. Er hat den Weg geebnet, wie ein Schneepflug. Und wir müssen jetzt nachfolgen, dürfen nachfolgen. Er stand nicht als Verlierer da, sondern als Herr aller Herren, als König aller Könige wieder. Johannes, der durfte ihn in der Offenbarung Kapitel 1, durfte da mal reinschauen. Ja, er ist wieder da, zu Rechten des Vaters. Er ist auferstanden, ist in den Himmel gefahren. Er ist wieder dort. Und er wartet darauf, wie wir auch schon von Markus Kalb gehört haben, dass er betet für uns. Er ist bei uns. Er möchte, dass seine Gesinnung auch in unserem Leben Fuß fassen kann. Wenn ich sage, ich will das lernen, ich muss eine Entscheidung treffen, will ich das? Und ich bitte dich, uns, triff diese Entscheidung im Herzen. Ich kann es nicht, aber ich will es lernen. Und das ist die Chance für mein Leben und das ist die Chance für meine Ehe, das ist die Chance für die Familie, für den Arbeitsplatz, wo ich bin, in der Schule und wo auch immer. Das ist die Chance. Wag es mit Jesus Christus. Am Ende der letzte Vers, der lautet, alle werden erkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Alle Menschen werden einmal am Ende dieser Weltgeschichte bekennen müssen, ja, Jesus Christus ist der Herr. Die, die ihn kennen, die ihn angenommen haben, die auf jeden Fall, die werden voller Dankbarkeit einmal, wenn wir ihn sehen, ihn anbeten und jubeln und loben und preisen. Aber auch die anderen, die Atheisten oder die Anhänger anderer Religionen, die müssen dann auch an diesem Tag, sogar die Toten, die wieder aus der Erde herauskommen, die werden zähneknirschend wahrscheinlich, anerkennen müssen, jawohl, er ist es doch, den wir bekämpft haben, den wir abgelehnt haben. Sie werden es bekennen müssen, bevor sie dann der heilige Gott für ewig verdammt. Das ist eine ernste Sache. Und darum meine zwei kleinen Fragen am Ende. Zunächst die Frage, zu welcher Gruppe von Menschen werden wir gehören, wenn wir einmal alle vor Jesus Christus erscheinen werden, um zu bekennen, dass er der Herr ist. Werde ich zu denen gehören, die dann für alle Ewigkeit im Himmel sein dürfen, seine Liebe genießen dürfen, die ganze Ewigkeit, oder werde ich auf der anderen Seite stehen? Und das wünsche ich keinem von uns. Und darum müssen wir uns fragen, habe ich Gewissheit, auf der richtigen Seite zu stehen? Damit ich dann auch seine Liebe umsetzen kann. Frage 2, bist du bereit, die Führung deines Lebens wieder ganz neu Jesus Christus zu übergeben? Bist du bereit zu einem neuen Anfang, zu einem Restart, wie wir, glaube ich, von Markus letzte Woche gehört haben? Bin ich bereit dafür? Dann kann das geschehen, was wir gehört haben. Dass Ströme lebendigen Wassers von uns ausgehen und dass Versöhnung stattfinden kann, dass Zerbrochenes heil werden kann, dass Trost erfahren wird, auch in schwerer Krankheit. Jesus Christus spricht, komm doch her zu mir, ich möchte dir deine Last abnehmen. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.